Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir müssen reden, der Podcast zu den Bayreuther Dialogen. Ich bin Clara.
Und ich bin Maxim.
Und wir sind das Team für diese Folge. Ihr werdet im Laufe der verschiedenen Folgen auch noch den Rest des Teams kennenlernen. Wir sind ein paar mehr Leute. Genau, für alle, die zum ersten Mal zuhören, vielleicht noch eine kleine Begriffserklärung. Was sind überhaupt die Bayreuther Dialoge und warum gibt es diesen Podcast jetzt zum allerersten Mal? Die Bayreuther Dialoge sind eine Konferenz, die jährlich stattfindet an der Uni Bayreuth, wie der Name schon sagt. Sie wird organisiert von dem ersten Semester des Studiengangs Philosophy and Economics. Jedes Jahr ein neues erstes Semester. Und unser Team, unser Semester dieses Jahr hat sich überlegt, wir wollen die Bayreuther Dialoge noch ein bisschen mehr im ganzen Jahr stattfinden lassen.
Genau, und da haben wir ganz viele verschiedene Sachen ausgedacht, unter anderem die Wohnzimmerdialoge, wo wir, ich sag mal, aus diesem universitären Umfeld ein bisschen verlassen und in die Wohnzimmer gehen. Und uns da zusammen, also oft mit dem Professor hinsetzen und da über philosophische Themen reden wollen, auch ökonomische Themen und dann halt in so einem ganz, ich sag mal, legeren Umfeld miteinander philosophieren. Und die letzten Wohnzimmerdialoge, die waren ungefähr vor 2 Wochen, da haben wir uns mit dem Thema Religion oder welche Rolle Religion für uns spielt, auseinandergesetzt. Und da haben wir beide gesagt, das interessiert uns beide so stark persönlich, dass wir auch hier gerne in dem Podcast wieder gerne darüber reden würden. Und ja, deswegen sind wir heute beide hier.
Genau, jetzt noch einmal der kleine Rückblick auf die letzten Wohnzimmerdialoge. Als Referentin bei uns war Frau Dr. Paula Schrode von der Universität Bayreuth. Sie ist Religionswissenschaftlerin und sie hat einen kurzen Vortrag gehalten zur Religionswissenschaft, wie geht die vor, wie geht eine Religionswissenschaftlerin an das Phänomen Religion heran? Es geht vor allem darum, das wertfrei zu beurteilen, was sind Phänomene, was sind Strukturen in der Gesellschaft, und es geht nicht um die Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, sondern wie verhalten sich Menschen, die an Gott glauben zum Beispiel? Eher so diese Perspektive. Sie hat uns dann in die Diskussion entlassen, mit 3 Diskussionsgrundsätzen. Wir sollten uns in die Rolle der Religionswissenschaftlerin reinversetzen. Und die 3 Grundsätze, die würde ich euch gerne kurz vorspielen.
Ich nenne 3 Punkte, an denen sich religiös überzeugte Menschen bestimmt zunächst einmal reiben werden, aber die eben verhindern können, dass die Diskussion total ins Nebulöse entgleiten. Erstens, Religion ist ein menschliches Phänomen. Also Religionen entstehen nicht irgendwo zwischen Himmel und Erde, sondern in menschlichen Gesellschaften. Zweitens, Religionen sind keine Wesen mit eigenen Überzeugungen oder einem eigenen Willen. Nicht-Religionen wollen daher Frieden oder wollen andere nur manipulieren, sondern dahinter stehen immer Menschen. Also man hat ja oft so, ja, die Religionen wollen eigentlich alle Frieden, aber die Menschen machen dann irgendwie alles kaputt. Aber natürlich wollen Menschen Frieden und kriegen es trotzdem nicht hin. Und 3. Punkt, es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, um zwischen wahrer und falscher Religion zu unterscheiden oder zwischen eigentlicher oder missbrauchter Religion. Also provokativ gesagt, Ungläubige zu töten kann genauso eine religiöse Handlung sein wie ein interreligiöses Friedensgebet. Das ist provozierend formuliert. Neigen wir dazu, dann auch immer als religiöse Mensch zu sagen, nein, das ist dann eben nicht Religion. Dann hat ja eine eigene Position, was Religion zu sein hat. Aber das ist dann eben wiederum Geschmackssache, ganz plump gesagt, oder eben eine ethische Frage, ob man das irgendwie akzeptieren kann. Empirisch ist es nun mal so. Es wird für Religion auch getötet, und genauso wird im Namen von Religion auch Dinge getan, die wir wahrscheinlich alle irgendwie gut finden.
Ja, also ich fand das wahnsinnig interessant, was sie da gesagt hat. Auch gerade als ich da so saß und sie das so vorgetragen hat, ich mich auch selber einfach dabei beobachtet habe, wie ich die Fehler, die sie da, oder diese, ich sag mal, diese Regeln oder diese Ideen, die sie da vorgestellt hat, dass ich mich bei mir selber bemerkt habe, dass ich da schon ganz oft genau das Gegenteil gemacht habe. Also ich zum Beispiel habe ich, glaube ich, schon relativ oft, wenn ich jetzt so über Diskussionen reflektiere, die ich hatte, so gesagt, ja, Religion will das ja nicht wirklich. Dabei ist ja Religion keine Entität, die kann ja nichts wollen. Nur die Menschen in der Religion können etwas wollen oder nicht wollen. Das fand ich wahnsinnig interessant.
Also wenn du das jetzt gerade so sagst, ich glaube, mir hat sie da auch aus der Seele gesprochen. Und ich glaube aber, dass ich tatsächlich auch von mir aus ähnliche Gedanken schon hatte. Ich sitze in Gottesdiensten und in religiösen Veranstaltungen und denke mir, eigentlich ist das, was hier an Schönem vielleicht auch entsteht und an Gemeinschaft, für mich zumindest nichts Göttliches, sondern etwas sehr Menschliches. Und das sind die Menschen, die diese Sache ausmachen. Aber hören wir uns doch nochmal an, was Paula Schrode für Fragen hatte, die man in der Diskussion, in der Freien, mit den anderen Teilnehmern der Wohnzimmerdialoge dann noch erörtern konnte.
Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ein paar Anregungen wäre mal zu diskutieren oder sich zu überlegen, welches Image Religion überhaupt in unserer Gesellschaft hat. Dann, wo ist Religion bei uns sichtbar? Das ist auch gar nicht so einfach, denn wir haben letztes Jahr gelernt, dass zum Beispiel das Kreuz gar kein christliches Symbol ist. Ja, es ist ein Symbol für Bayern. Also was ist überhaupt Religion? Wo ist Religion sichtbar? Was unterscheidet uns im Alltag überhaupt konkret von religiösen bzw. nicht religiösen Menschen? Marx hat Religion als das Opium des Volkes bezeichnet. Gilt das noch? Ist das ein Bild, was trifft? Gibt es vielleicht andere Metaphern, die passender wären, andere Substanzen, die wir eher mit Religion in Verbindung bringen würden? Oder ist das überhaupt nicht passend? Wann sprechen Politiker von Religion? Und dann hätte ich noch eine Frage für den zum Religionsunterricht, was hat es damit auf sich? Das ist eine gewisse Besonderheit in unseren Schulen, da wäre es dann nochmal ein bisschen konkret auf unsere Gesellschaft bezogen, wo hat Religion eigentlich einen Platz?
Manche von diesen Fragen haben wir in der Diskussion gestreift, manche weniger. Wir würden uns noch ganz kurz gegenseitig so erzählen, was wir an den letzten Wohnzimmerdialogen gut fanden und wie wir das so erlebt haben.
Ja, also ich war total begeistert. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich bei den Wohnzimmerdialogen war. Und mir hat das unendlich viel Spaß gemacht. Also in so einem Raum mit ganz vielen Menschen sein, die genauso gerne mit dir über Religion und über Philosophie sprechen wie du selber. Und dann mit jedem auch ganz schnell in der Lage sein, eine sehr interessante Diskussion anzufangen, hat mich unendlich glücklich gemacht. Und ich hatte das Gefühl, jeder hat so ein bisschen diese Euphorie geteilt. Also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was hattest du denn für ein Gefühl? Wie hat es dir gefallen?
Also auf der einen Seite natürlich die Diskussionsfreude der anderen ist toll. Auf der anderen Seite hatte ich ein bisschen das Gefühl, zumindest in meiner Gruppe, dass weniger unterschiedliche Weltsichten aufeinander geprallt sind, sondern dass wir uns ein kleines bisschen in unseren bestehenden Überzeugungen selbst bestätigt haben. Das ist natürlich jetzt noch so, dass auf diesen Wohnzimmerdialogen viele Menschen aus unserem eigenen Studiengang sind. Das lässt sich auch erstmal gar nicht vermeiden. Das Ziel ist es langfristig, einfach viel mehr Menschen auch aus unterschiedlichen Bereichen, auch aus der Bayreuther Bevölkerung heranzubekommen, dass eben diskutiert werden kann, dass man sich ein bisschen reiben kann.
Ja, Austausch.
Genau, dass mehr Austausch stattfindet und weniger Selbstbestätigung. Mhm. Es gab allerdings, und vielleicht kommen wir da nachher auch noch drauf, ein paar Punkte, wo die Diskussion schon, wo sich zwei Standpunkte gefunden haben, die nicht ganz vereinbar waren.
Ja. Nee, ich glaube, hier offenbart sich auch so ein bisschen so, wie ich selber da mich auf den Wohnzimmerdialogen in Bezug auf das Thema gefühlt habe, weil ich persönlich bin auch ein Mensch, glaube ich, der relativ kritisch gegenüber Religion steht. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass ich auf sehr viele Menschen getroffen bin, die eben auch sehr kritisch sind, was für mich relativ ungewöhnlich ist. Aber da hatte ich auf jeden Fall eine ganz ähnliche Erfahrung. Wie würdest du denn dein Bild so von Religion so ganz generell beschreiben?
Also ich würde von mir sagen, dass ich an keine Gottheit glaube oder an, also zumindest nicht an den christlichen Gott. Ich hatte immer das Gefühl, ich könnte mich mehr mit einem Pantheon anfreunden, so griechischer Art. Das ist für mich irgendwie plausibler, dass wenn es Götter gibt, dass die sich irgendwie streiten und dass die sich nicht so gut sind. Und das ist dass alles, was wir so an Problemen haben, wenn es dann göttlich verursacht ist, daher kommt, dass die Götter sich zoffen. aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube eigentlich eher an die Menschen. Mhm. Und wenn sich Menschen in religiösen Verbünden zusammenfinden und das irgendwie konstruktiv ist und schön ist, dann habe ich da auch gar nichts dagegen. Ich glaube, ich finde meine anderen eigenen Gemeinschaften, Zusammenkünfte, in denen ich mich wohlfühle. Ja. Aber das ist jedem gegeben, wie er das möchte.
Ja, natürlich. Nee, aber das finde ich auch ganz interessant, was du gesagt hast. Also, dass dieses griechische Götter so aus der klassischen griechischen oder römischen Kultur oder Mythologie eben so tief menschlich waren. Also, dass die eifersüchtig waren, dass die wütend waren, neidisch. Und dass jetzt mit den drei monotheistischen Weltreligionen wie eher so ein Gott haben, also der halt perfekt ist und diese klassischen menschlichen Eigenschaften gar nicht besitzt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mich also persönlich gar nicht so verbinden kann mit Religion, weil das so für mich wie was scheint, wie etwas, was sehr weit von mir selber wegliegt. Aber das kann auch einfach sehr gut daran sein, dass ich einfach in keinem religiösen Haus oder keinem direkt religiösen Haushalt aufgewachsen bin. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, wie ich das allererste Mal mich mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, aber als Kind. Da hatte irgendwie eine Freundin von mir in der Grundschule gesagt, ja, also sie hat so gesagt, ja, das Wort Philosophie wohl aufgeschnappt. Unser Lehrer hatte das dann erklärt und dann eben auch die Gottesfrage mit einbezogen. Und ich kann mich erinnern, wie mich als Kind das nicht mehr losgelassen hat. Weil auch keiner der Erwachsenen da irgendwie eine Antwort wusste. Also so insofern bin ich so ein bisschen zwiegespannt. Ich finde es unendlich interessant, bin aber selber ich glaube jetzt nicht direkt an einen Gott, würde ich jetzt so von mir selber sagen.
Ja, da sind wir jetzt schon mal an dem Punkt. Kinder, Erwachsene, alle sind irgendwie von diesem Thema in mehr oder weniger großer Weise betroffen. Und wir würden zurückkommen zu einer Frage von Paula Schrode, nämlich welches Image hat Religion eigentlich in unserer Gesellschaft? Wie nimmst du das wahr? Also wir versuchen uns jetzt über uns hinauszuheben und sagen, was sagt die Gesellschaft eigentlich zur Religion, mal ganz unabhängig von unseren persönlichen Meinungen?
Ja, das finde ich ist eine ganz schwere Frage, weil ich auch, glaube ich, ganz schlecht aus dieser Blase, in der ich gerade bin, auch mich rausdenken kann. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, also, dass zum Beispiel Deutschland halt schon ein klar christlich geprägtes Land ist. Unsere Feiertage sind stark christlich. Das ist auch, ich würde sagen, auch ein, also es ist jetzt kein integraler Teil von Politik, aber es ist auch, ich glaube, sehr vielen Leuten wichtig, dass unser Kanzler bzw. unsere Kanzlerin christliche Werte hat oder die vertritt. Also ich glaube, tendenziell, so wie ich das wahrnehme, ist das Image von Religion so im öffentlichen Bereich sehr, sehr wichtig und bietet halt diese tiefgreifende Wertegrundlage für viele Menschen und da halt Sicherheit. Interessanterweise, und korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, wart ihr, also als ich mit euch diskutiert habe, eher eine andere Meinung. Ihr meintet eher, der Gesellschaft hat sich jetzt so mehr oder weniger so ein negatives Bild von Religion etabliert.
Ja, also ich erinnere mich an den Punkt in der Diskussion, wo vor allem die Medien in die Kritik genommen wurden für Berichterstattung über, sei es jetzt islamistischer Terrorismus oder zum Beispiel der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, dass da negative Stellen ins Licht gerückt werden und eventuell eine ganze Religionsgemeinschaft irgendwie diffamieren. Und Das hatte ich dann auch eine Woche später irgendwann auch nochmal in einer anderen Diskussion, in einem ganz anderen Zusammenhang, dass es heißt, ja, die Medien, wenn ein Anschlag passiert, dann und da wird ein syrischer Pass gefunden in der Nähe, dann wird das sofort breitgetreten, ob das jetzt zu tun hat mit der Tat oder nicht. Und das ist sofort islamistischer Terror und es ist immer die Religion oder wenn der Täter Christ war oder keinen Migrationshintergrund hatte, dann ist er psychisch krank. Und wenn er Muslim ist, dann, gut, der Täter, die Täterin, wie auch immer, ja. Wir kennen vor allem Täter, dann ist das religiös motiviert. Dann kann der nicht psychisch krank sein, sondern es hat irgendwas mit seiner Religion zu tun. Und naja, das ist schon... Ich würde von mir aus immer die Medien eher so ein bisschen in Schutz nehmen, zumindest die meisten.
Ja, ich auch.
Weil ich auch mich gerne in diesem Bereich eigentlich auch betätigen würde. Und ich gesehen habe, dass die Leute in den Medien selber da, dass sich dessen bewusst sind, dass es passieren kann, dass sie pauschalisieren und dass sie vielleicht Informationen herausgeben, die sich als nicht so relevant herausstellen. Ich glaube aber, dass schon auch darauf geachtet wird, zumindest im öffentlich-rechtlichen Bereich, dass im seriösen Journalismus schon darauf geachtet wird, dass das, was verbreitet wird, Fakt ist und dass das wahr ist. Ob das jetzt negative oder ja, irgendwie, was die Menschen, die diese Nachricht dann lesen, daraus machen, ist natürlich, liegt nicht in der Hand der Journalistinnen und Journalisten. Ich habe mit jemandem telefoniert und der sich in seiner journalistischen Arbeit damit auseinandersetzt und der meinte auch, naja, klar, mit dem Missbrauchsskandal haben wir jetzt die Schattenseiten der Religion im Fokus. Aber er glaubt auch, dass das die Aufgabe der Journalisten ist, die Fehler aufzudecken und die Missstände aufzudecken und da zu informieren und zu sagen, hey, hier stimmt was nicht.
Ja, ich glaube, da würde ich mich dir komplett anschließen. Also ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass die Medien Religionen generell also gezielt negativ darstellen. Ich glaube vielmehr, dass also als Medienkonzern oder als Zeitung musst du ja auch irgendwie berichten, über was passiert. Und wenn das halt zum Beispiel ein religiös motivierter Anschlag ist, dann bleibt dir nichts anderes, als darüber zu berichten. Auf der anderen Seite natürlich finde ich, konnte man auf jeden Fall beobachten, dass die Medien da sehr, sehr viel sensitiver wurden, was Abstammung und Religion der Täter angeht. Also sie wurde immer gleich in den Raum gestellt. Aber ich weiß auch gar nicht, inwiefern das jetzt an den Medien lag. Ich glaube, da gibt es mittlerweile einfach so ein Stigma, das entstanden ist, wo du sagst, okay, Terrorist ist jetzt keiner von der RAF, sondern das ist immer irgendein, keine Ahnung, jemand mit einem Turban oder einer AK-47, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, dass sobald man eben Terroranschlag hört, das eben sofort mit so einem religiös-terroristischen Hintergrund verbindet. Und ich weiß gar nicht, also ich würde da auch nicht, ich glaube, ich nehme da so ein bisschen wie du die Medien so ein bisschen in Schutz und sehe das vielleicht gar nicht ja, so drastisch.
Zumal diese großen Fälle ja jetzt auch gar nicht mehr so. Also momentan haben wir jetzt auch in Europa eigentlich, soweit ich gerade weiß, keine großen Skandale mehr in diese Richtung. Und was im Rest der Welt passiert, wo überall Anschläge passieren, andauernd jeden Tag, wo viel mehr Menschen sterben, das ist irgendwie gar nicht so im Bewusstsein.
Ja.
Naja.
Auch direkt bei Nachbarn von Europa, also die Türkei hatte eine riesige Anzahl an Anschlägen, während die in Europa halt in den europäischen Medien natürlich viel zentraler waren und da sich eigentlich die Berichterstattung nur darum gedreht hat und zum Beispiel weniger in den Anschlägen der Türkei. Ja.
Ja, genau. Ich würde vorschlagen, wir machen das nächste Fass auf. Wir bewegen uns weiter zur nächsten Frage der Sichtbarkeit von Religion. Wo siehst du, wo fällt dir Religion in deinem Alltag auf?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass da kommt wieder mein zwiegespaltenes Verhältnis zur Religion so ein bisschen zum Vorschein. Ich suche das so ein bisschen, also nicht Religion an sich, sondern einfach diesen Diskurs mit Religion, dieses Auseinandersetzen damit, Also ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit religiösen Menschen. Ich habe einen guten Freund von mir, der ist sehr, sehr religiös. Und ich habe, so war das auch für mich immer so ein Teil von meinem Leben und auch immer praktisch damit sichtbar. Aber so würde ich sagen, in meinem Alltag so richtig greifbar sichtbar ist es nicht. Also ich meine, wenn wir jetzt beide in den Vorlesungssaal gehen, dann hängt da jetzt kein Kreuz vor der Tür oder da drüber. Wie siehst du das?
Also apropos Kreuz, Kruzifix, wie auch immer. Da hatten wir ja im Sommer gerade eine Geschichte hier in Bayern auch, wo tatsächlich jetzt Kreuze aufgehängt werden sollten, war in den Behörden. Und ich habe mich, am Rande damit beschäftigt. Ich bin Redakteurin im Uniradio hier an der Uni Bayreuth auch und habe damals einen kurzen Beitrag dazu gemacht und habe die Studierenden auf dem Campus befragt, was sie denn davon halten. Und ich habe Antworten bekommen von, also ich meine, wir sind ja schon ein christliches Land und das darf man schon auch zur Schau stellen. Ich hatte auch tatsächlich ein Statement von einem Muslim, der gemeint hat, wo er herkommt. Ich glaube, es war Pakistan. Wo er herkommt, sieht man überall den Halbmond oder andere Zeichen der arabischen Kultur. Er hat da überhaupt kein Problem damit, dass das in den staatlichen Behörden hängen soll. Und ganz viele haben aber auch gesagt, also wir sind in einem Land, in dem Staat und Kirche eigentlich getrennt gehören. Und diese religiösen Symbole haben in staatlichen Behörden nichts verloren.
Ja, da würde ich mich sofort anschließen. Also ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass man Religion und Staat voneinander trennt. Und auch, dass man das ganz bewusst macht. Einfach weil ich glaube, auch es um fundamental andere Dinge geht. Ich glaube, bei Religion ist es eher, beziehungsweise beim Staat geht es, bei Politik geht es vielmehr so, wie gestalte ich das weltliche Leben? Und bei Religion ist es vielmehr so eine Ausrichtung auf was gar nicht greifbar ist, auf ein Objekt, das du niemals fassen kannst oder eine Entität. Und damit, finde ich, rückt es das in so einen Kontext, der ganz schwierig ist. Und ich weiß nicht, ob man das dann einfach auf so staatliche Institutionen übertragen kann.
Wie wirkt sich Religion auf das weltliche Leben aus? Mir fällt gerade noch was ein, wo man Religion bei uns sieht im Alltag. Auf dem Lohnsteuerbescheid. Ich habe letztens von einem Ferienjob den Zettel bekommen und da wird die Kirchensteuer aufgelistet. Und ich finde, das ist ein Punkt, das Finanzamt zwackt ja diese Steuer ab und gibt die an die Kirche. Und ich finde, da sind Kirche und Staat irgendwie sehr, sehr wenig getrennt. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, weil ich bin evangelisch getauft, ich stehe in einem Register und von mir wird die Kirchensteuer eingezogen. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, sogar mehr mit der katholischen als mit der evangelischen Kirche zu tun gehabt in meinem Leben über Freundinnen und Freunde, die katholisch sind. Und ich war in einem katholischen Kindergarten und so weiter. Und deswegen frage ich mich dann immer so ein bisschen, wieso hat die Kirche das Recht, mir dieses Geld abzuzwacken und damit ihren Bläserchor zu finanzieren?
Ja. Naja. Bin ich auch ein bisschen zwiegespannt. Also was die Kirche ja, also was generell, was so Institutionen mit deinem Geld machen, wenn du es dann hier weitergibst, das ist ja immer ganz schwierig. Natürlich wird sich um Transparenz bemüht, aber also ich meine, man kann da immer von ausgehen, dass das immer auch ein Teil davon für Zwecke abgegeben wird, die man wahrscheinlich nicht vorhatte. Aber natürlich macht die katholische Kirche, also gibt sehr, sehr, sehr viel Geld an Hilfsorganisationen. Und ich meine, wenn man das machen will, dann kann man das gerne über die Kirchensteuer machen. Ich denke nur, wenn du Geld an Menschen spenden willst, die ins weniger gut geht als du, dann kannst du auch einfach direkt machen. Also du kannst auch einfach direkt an UNICEF spenden oder an jede andere Hilfsorganisation. Warum macht man da diesen Umweg über die Kirche? Man könnte natürlich jetzt auch noch sagen, ich würde halt gerne diese Institution finanzieren, aber auch das muss man dann nicht über die Steuer machen, sondern über ein persönliches oder über was man persönlich will, dass der eigene Wille da ist und dann separat Geld dazu gibt. Also das finde ich auch ein bisschen schwierig.
Also es ist ja sozusagen, ich glaube, man nennt das eine Opt-out-Lösung. Also man muss sich aktiv abmelden, damit das passiert. Also ich meine, vorausgesetzt, man ist getauft, und ich glaube auch, dass das einfach viele noch sind, dass viele Eltern ihre Kinder nach der Geburt taufen lassen, ob jetzt katholisch, evangelisch. Und dann steckt man da erstmal drin und man muss zur Behörde gehen und sagen, ich möchte diese Kirchensteuer nicht mehr zahlen. Und ich finde das schon tatsächlich ein kleines bisschen skurril. Ich wäre da eher bei dir und sage, ich bin gläubig und ich stehe hinter der Kirche und ich finde das gut, was die Kirche macht. Und dann gebe ich der Kirche auch Geld, aber ich spende das von mir aus. Und das wäre dann diese Opt-in-Aktion. Also ich sage, ich trage mich in die Liste ein für diese Abgabe. Naja, was denkt ihr denn dazu eigentlich? Das würde mich ziemlich interessieren.
Ja, genau für diese Frage haben wir uns auch jetzt eine Mailadresse zugelegt, damit ihr auch auf all diese Fragen antworten könnt. Das ist podcast@bayreuther-dialoge.de, und falls ihr da auch Antworten auf diese Frage habt, dann könnt ihr uns jederzeit einsenden. Genau. Es gab auch noch eine weitere Frage, die uns sehr beschäftigt hat, und gerade mich auch persönlich irgendwie immer wieder bin ich darüber gestolpert und habe mich es hat mich irgendwie gepackt. Und das ist diese Frage, was unterscheidet denn jetzt Menschen, was unterscheidet Religiöse von nicht-religiösen Menschen? Und da würde ich jetzt mal zuallererst dich fragen, was würdest du denn sagen? Gibt es überhaupt einen handfesten Unterschied, oder sind die Weltbilder, oder ist dieser Unterschied in den Weltbildern gar nicht so gravierend?
Naja, ich würde schon sagen, es gibt einen Unterschied im Glauben. Also ob ich jetzt sage, ich glaube etwa an etwas Transzendentes, an eine Macht außerhalb des Menschlichen, ob das jetzt Gott ist oder Götter oder die Natur, wie auch immer, das Universum, das Schicksal. Ich glaube schon, dass es da irgendwie einen Unterschied gibt, zumindest von Person zu Person, aber das ist auch bei allen anderen nicht-religiösen Menschen so. Ich glaube, ich habe ein immer noch winzig anderes, oder nicht winzig, wahrscheinlich himmelweit anderes Verständnis von der Welt und von Glaubensdingen und allem anderen als du. Aber ob das jetzt auf Religion zurückzuführen ist, das ist fraglich.
Ah, das ist interessant, weil ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass also es gibt schon natürlich unterschiedliche Weltbilder, aber wie Weltbilder funktionieren, da habe ich das Gefühl, dass das eigentlich immer so, ich sag mal, dieselbe Systematik ist. Das ist immer nach demselben Schemata aufgebaut. Und nämlich, dass wir Annahmen, sogenannte Axiome, aufstellen, die wir nicht weiter begründen können, wo es unmöglich ist, dafür eine Begründung zu finden. Und das ist auch gar nicht der Sinn von einem Axiom. Ein Axiom, das steht für sich. Und darauf baut man dann alle weiteren Gedankengänge auf, alle weiteren Schlussfolgerungen. Und das ist, ich glaube, so funktioniert menschliches Denken. Und ob ich jetzt religiös bin und mein Grundsatz ist, alles, was in der Bibel steht oder im Koran steht, ist wahr, oder ob ich jetzt sage, dieser Grundsatz, den ich nicht hinterfrage, das ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, ich glaube, da tut sich nicht viel. Wir haben in beiden Situationen hast du etwas, was du einfach als unantastbar ansiehst, eine Wertvorstellung, die du einfach so festsetzt und damit deinen ganzen Lebensweg, dein ganzes Weltbild bestimmst. Und deswegen glaube ich, dass da gar nicht so ein großer Unterschied besteht.
Was glaubst du, was passiert, wenn jemand, der jetzt sagen wir mal auf etwas Innermenschliches seine Schlussfolgerungen gründet, wie zum Beispiel die Annahme, dass der Mensch eine Würde besitzt und diese nicht zu verletzen ist? Was passiert, wenn der seine Rechtfertigungen bis zu diesem Grundsatz zurückverfolgt und sagt, aha, hier ist mein Ding, daran glaube ich und das ist mein Axiom, daran rüttel ich nicht. Glaubst du, es passiert da bei dem etwas anderes als bei einer religiösen Person, die sagt, ich glaube oder mein Grundsatz ist, es gibt einen Gott, einen Schöpfer, der das hier alles geschaffen hat und kontrolliert. Was glaubst du, kommen da ähnliche Zweifelsprozesse zustande?
Da gehe ich sehr fest von aus. Also in der Philosophie nennt man das die Aporie, wenn was etwas so im Nichts, in der Unlösbarkeit endet. Und das ist ja, du stehst ja dann, wenn du so eine Wertvorstellung hast, die du nicht weiter begründen kannst, dann endest du ja mit was du nie weiter, also was du nie schließen kannst. Und ich glaube, da ist es an dem, also wenn man diesen Punkt erreicht, ist dann nur eine Frage der Radikalität, wie weit du mit deinem Wahrheitsanspruch gehst. Wenn du jetzt sagst, du bist, keine Ahnung, fundamentaler Christ, dann sagst du, es ist einfach wahr und mehr nicht. Also es gibt, das besitzt nur diesen immanenten Wahrheitswert und nicht, sonst nichts. Und wenn, keine Ahnung, wenn man jetzt vielleicht gemäßigter ist, dann sagt man, gut, das setze ich jetzt einfach so fest. Mir ist bewusst, dass es keine Wahrheit dahinter steht, aber irgendwie muss ich meinen Lebensweg gestalten, deswegen setze ich das so fest. Und ich glaube, da tut sich das auch nicht viel, ob man jetzt religiös ist oder nicht. Also du kannst auch komplett radikal in deiner Vorstellung sein, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und einfach denken, dass es komplett wahr ist.
Aber es braucht schon auch irgendwie, du hast gesagt, irgendwie muss ich meinen Lebensweg gestalten.
Ja.
Es braucht schon auch irgendwie dieses eine Ding und das hilft dann auch. Also sozusagen diese eine übergeordnete Vorstellung, auf die man alles baut, die hilft dann auch, sein Leben zu führen.
Ja.
Und da ist eigentlich in diesen, jeder Mensch braucht diesen Hilfsanspruch, um sozusagen zu funktionieren. Und da unterscheiden wir uns gar nicht so sehr.
Ja, so würde ich das, glaube ich, sehen. Vielleicht auch eine sehr radikale Vorstellung von der Welt. Aber ja, ich glaube, da sind wir, ich glaube, es ist einfach eine, es ist eine Mischung aus, wie der Mensch ist und Realität funktioniert. Dass du musst halt Realität irgendwie verarbeiten, diese Informationen, die du bekommst. Und da musst du halt irgendwann mal festsetzen, mit so ganz einfachen Dingen, zum Beispiel, dass das für dich gut ist und das schlecht. Und das ist ja schon eine Weitvorstellung. Damit nimmst du ja eine normative Unterscheidung auf. Und ich glaube, ja, so interagieren wir mit der Welt. Und anders geht's gar nicht.
Also ich muss sagen, das ist eine spannende, spannende Sicht. Gibt's da irgendwie... Also wie kommst du jetzt zu dieser, wie kommst du zu diesen Aussagen? Das klingt ja alles schon ziemlich mathematisch.
ja, also ich glaube, eine lange Geschichte. Ich habe vor kurzem erst was sehr Interessantes dazu gehört, nämlich was von Gödel. Das war ein Beitrag, der das eben ähnlich der das praktisch mathematisch erklärt hat, was ich gerade erklärt habe und sehr, sehr viel eloquenter und sehr viel treffender und sehr viel besser.
Vielleicht müssen wir hier gerade nochmal erklären, Gödel,
oh ja, oh.
Weißt du seinen, kennst du seinen Vornamen? Ich kenne ihn gerade nur unter dem Nachnamen. War ein Mathematiker im 18. Jahrhundert.
Genau.
18. Jahrhundert, der sich vor allem mit Logik sehr viel beschäftigt hat und eben mit diesem Aufbauen von Wissen mit der Herleitung von Wissen in logischen Systemen.
Genau, also Kurt Gödel und er wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts geboren. Und der war ein Mathematiker und der hat bewiesen mathematisch, dass alle Systematiken, die wir aufstellen und alle Wahrheitswerte, die wir daraus ziehen oder daraus deduzieren, auf Wertvorstellungen oder auf Axiomen basieren, die wahr sind, aber nicht beweisbar. Also du endest wieder in dieser Aporie, also wo du eine Aufstellung hast, die du nicht weiter beweisen kannst. Und da gibt es auch ein ganz, ganz, also ich persönlich finde es unendlich interessantes Beispiel, die euklidische Geometrie. Die basiert auf 5 ganz wichtigen Axiomen. Und Kant hat sogar gesagt, dass diese 5 Axiome, das sind, wie das Universum funktioniert, die sind a priori und synthetisch, aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit. Und das hat bei Euklid, bei diesem Grundstein der Mathematik, genauso funktioniert. Der hat einfach Axiome aufgestellt und deren Wahrheitswert nicht weiter hinterfragt. Ganz interessant.
Alles klar, dann ist das ja vielleicht etwas, das man nochmal nachlesen kann. Hoffentlich braucht man, ja doch wahrscheinlich braucht man dafür erstmal ein Mathematikstudium, um das so ganz richtig zu verstehen. Aber ich glaube, der Hintergrund, was wir damit sagen wollten, ist irgendwie klar geworden. Wir kommen weiter zur nächsten Frage. Und das ist jetzt eine, mit der wir uns so vorher, glaube ich, noch gar nicht so richtig beschäftigt haben. Karl Marx bezeichnete Religion als das Opium des Volkes. Gilt das noch? Welche Substanzen, wenn überhaupt, können treffendere Metaphern für Religion in unserem Leben und in unserer Gesellschaft sein?
Also mir hat das, also ich fand die Frage super, als sie die Professorin in den Raum gestellt hat. Ich weiß nicht, wie Opium jetzt so die passendste Substanz ist. Ich glaube, dass Religion auch schon etwas wahnsinnig Kraftvolles ist und woraus sehr viel, ich sag mal, Energie entstehen kann, während Opium dich ja auch eher müde macht und teilweise auch davon schläfst. Ich weiß jetzt nicht, ob Opium also der beste Vergleich ist, aber ich glaube auf jeden Fall, das, was er damit sagen wollte, also dass es verführt, dass es die Welt vielleicht einfacher macht, als sie ist, dass er wahrscheinlich damit so gar nicht so falsch gelegen hat. Aber wie siehst du das denn?
Ich würde gerade bei dir einhaken mit dem, die Welt einfacher macht, als sie ist. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, ob das jemand unterschreiben würde, der religiös ist. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es vielleicht Erklärungen für die Bereiche der Welt, also die Bereiche der Welt gibt, für die es gerade keine Erklärungen gibt, seien sie noch so komplex. Also ich würde sagen, wir befinden uns in einer Zeit, in der sehr viel durch Wissenschaft erklärt wird, aber es immer noch irgendwo Dinge gibt, die wo man das Gefühl hat, vielleicht sind wissenschaftliche Erklärungen irgendwie unzureichend. Sie sind ein bisschen langweilig und sie sind, ja, ich meine, wenn du dir vorstellst, alles, was so emotional in mir abläuft, sollen irgendwelche chemischen Prozesse oder neuronalen Prozesse in meinem Gehirn sein. Das ist schon ein kleines bisschen ernüchternd. Das ist es wirklich. Und wenn man, das ist auch eigentlich schön zu sagen, hey, vielleicht ist da mehr. Vielleicht ist unser Leben doch poetischer, als die Wissenschaft uns das sagen möchte. Ich befinde mich eher auf Seiten der Wissenschaft. Und wenn das dann so ist, dann ist das vielleicht so. Aber das ändert nichts daran, dass ich meine Emotionen so wahrnehme und so groß wahrnehme, wie sie sind. Auch wenn es nur neuronale Prozesse sind.
Da gibt es tatsächlich eine ganz nette Anekdote zu. Ich war vor kurzem auf einem Vortrag über Physik und Gott. Also das war ein Physiker, der es versucht hat, so zu vereinen und so sein Weltbild als religiöser Physiker versucht hat vorzustellen. Und der hat das so ganz ähnlich wie du beschrieben. Also er meinte so, also das kann doch nicht alles sein. Es kann doch nicht wirklich alles sein. Und man hat richtig wie er hin und her gerissen war zwischen einerseits seinem Glauben und andererseits der wissenschaftlichen Erklärung, die er dann für alles hat. Ich glaube, das ist was sehr, sehr viele Menschen teilen, das Gefühl, dass da noch mehr sein muss und dass man nach mehr suchen muss.
Also vielleicht ist Religion eher kein Opium, sondern so ein bisschen die ausschmückende Dichtung unseres Lebens. Also ja, Geschichten, die einfach Sinn verleihen, wo die das Absurde irgendwie in ein Narrativ basteln, in eine Geschichte. Ich weiß es nicht.
Ja. Genau. Die letzte Frage, die Professorin angeführt hat, das war tatsächlich über eine, wir waren zusammen in einer Diskussionsgruppe und da wurde sehr heftig darüber debattiert.
Das stimmt.
Wenn ich mich da richtig erinnere. Und es war, also ich fand es sehr, sehr interessant. Die Frage fand ich auch, war sehr, sehr gut gestellt. Ich würde die auch einmal einfach ganz gut vorlesen. Mhm. Was passiert dadurch, dass Kinder für den Religionsunterricht nach der Religionszugehörigkeit ihrer Eltern aufgeteilt werden? Wäre eine Aufteilung von Schulkindern nach der politischen Orientierung der Eltern für den Politikunterricht vergleichbar? Ja, das finde ich eine wahnsinnig gute Frage, auch weil das so, also ich tue mich ein bisschen schwer mit der Fragestellung. Ich finde, sie führt ein bisschen an, so ein bisschen in eine andere Richtung, als sie, glaube ich, eigentlich will. Aber es ist auch trotzdem wahnsinnig interessant und gerade dadurch, dass es so ein bisschen provokant ist, glaube ich, gab es auch so viele Diskussionen zu.
Genau, also was, ich würde versuchen, vielleicht die Diskussion ein kleines bisschen zu rekapitulieren. Was kamen denn da für Äußerungen? Und ich glaube, zuerst waren alle intuitiv der Meinung, das ist doch Blödsinn. Wie könnte man es vereinbaren, wenn ich sage, meine Eltern wählen beide die Linken, deswegen Gehe ich jetzt in den linken Politikunterricht oder mein Vater wählt Grüne und meine Mutter wählt FDP und wo soll ich denn jetzt hin? Haben sie mich FDP in die FDP-Wahlliste eingetragen? Also ja, und ich gehe dann in den FDP-Unterricht und das fanden wir alle so ein bisschen skurril. Und
beten Christian Lindner an.
Genau, und weil im Politikunterricht ist es ja ganz klar, dass sich Lehrer eigentlich mit ihrer Weltanschauung und mit ihrer politischen Einstellung herauszuhalten haben und es Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden soll, sich ihre eigene Meinung zu bilden und zu sehen, was gibt es denn so. Und beim Religionsunterricht gab es da dann unterschiedliche Meinungen.
Ja, also ein Kommilitone von uns hat, finde ich, sehr treffend vorgebracht, dass er meinte, dass es auch, also am wertvollsten eigentlich wäre, gerade beim Religionsunterricht, wenn man da alle Alternativen präsentiert bekommt und dann seine Entscheidung trifft. Also er hatte sich in den Religionsunterricht in der Art vorgestellt, dass man einmal durch jede Religion geht, also von Hinduismus über Buddhismus zu Judentum, Islam, Christentum, und dann kann man praktisch so auswählen, welches Angebot einem da so am besten passt. Das fand ich sehr interessant und fand ich irgendwie eine schöne Antwort. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen so ein Problem mit der Fragestellung, weil ich glaube, wenn man das so gegenüberstellt, jetzt eine politische Orientierung und Religion, dann verzerrt man das so ein bisschen, weil so eine religiöse Vorstellung sowas unglaublich Persönliches ist. Es ist so eine sehr viel, glaube ich, tiefgreifendere Wertvorstellung. Es geht nicht nur eine Wertvorstellung, ich glaube, es ist einfach, was das ganze Leben komplett bestimmt. Vor allem in Extremfällen. Und das ist bei einem politischen Leben auch der Fall, aber nicht so extrem wie bei Religion. Und deswegen, oder würde ich sagen, deswegen weiß ich nicht, ob dieser Vergleich wirklich so zieht.
Du glaubst also, dass uns Religion auch einfach stärker prägt und auf einer persönlicheren Ebene prägt als eine politische Überzeugung vielleicht.
Genau. Also, schon.
Ja. Genau, und dann gab es eben noch die Gegenposition einer anderen Kommilitonin, die, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie korrekt wiedergebe, aber ich glaube, sie so verstanden zu haben, dass sie meinte, dass Politikunterricht manchmal auch von der Lehrkraft abhängt, was man da jetzt konkret mitbekommt. Und dass es gar nicht möglich ist, so sehr man es auch versucht, diese eigene Grundüberzeugung nicht irgendwie auch unterschwellig an die Schüler weiterzugeben. Ich habe das auch erlebt mit einem Geschichtslehrer oder beziehungsweise Gemeinschaftskundelehrer, der aus meiner Sicht jetzt heute irgendwie fragwürdige Überzeugungen hatte und die so ein bisschen hat durchblicken lassen. Also es ging dann um den Zweiten Weltkrieg und dann meinte er, ja, also die bösen Amerikaner oder sowas, die hätten Deutschland ja nicht so zerstören müssen, die haben die einfach alle aus Zerstörungswut zusammengebombt und so. Und dann jetzt rückblickend, ich glaube, ich habe mir da damals nicht so viel drunter gedacht, aber heute würde ich schon sagen, da geht jemand schon in eine rechte Richtung und in eine beschönigende Richtung, was irgendwie problematisch ist. Also wie gesagt, der Lehrer, der Lehrende ist immer irgendwie auch von seiner eigenen Überzeugung beeinflusst. Und bei Politikunterricht, das kann man nie ganz wertneutral machen. Und sie meinte dann, wenn Religionsunterricht schon draufsteht, wenn wir diesen Gesamtreligionsunterricht machen, dann wird derjenige, der das unterrichtet oder die Person, die das unterrichtet, immer ihre eigene Meinung irgendwie mitgeben. Und bei evangelischem Religionsunterricht oder bei katholischem Religionsunterricht, da ist dann halt drin, was draufsteht. Das ist kein Vorspiegeln falscher Neutralität, unmöglicher Neutralität. Und sie fand, glaube ich, bei ihr war das auch so, dass es ihr, glaube ich, nicht so, dass sie der Meinung war, dass es auch nicht so wild ist und dass da keine so grundlegende Prägung stattfindet, die ein Kind jetzt in irgendeine Weise so sehr lenkt, dass es irgendwie relevant wäre. Ich weiß gar nicht genau, wie ich da so dazu stehe.
Ich glaube, ich sehe das, ich persönlich sehe das weniger drastisch. Also ich glaube, man kann natürlich nie neutral sein, aber man kann sich schon um Neutralität bemühen. Und da gibt es schon verschiedene Abstufungen, ob du jetzt ganz klare normative Unterschiede machst oder ob du jetzt einfach unbewusst kleine, dich so ein bisschen beeinflussen lässt. Ich glaube, ja, ich sehe das einfach nicht so drastisch. Aber ich verstehe, auf was sie hinaus will. Obwohl ich auch glaube, dass selbst wenn man zum Beispiel evangelischen Unterricht unterrichtet, da gibt es ja auch verschiedene Auslegungen von und verschiedene Ausrichtungen. Und da kann man dann auch ganz, also auch unbewusst ganz parteiisch sein gegenüber irgendeiner Position und die dann irgendwie bevorteilen oder eine andere einen Nachteil geben.
Also ich muss sagen, ich fand meinen Religionsunterricht in der Grundschule sehr schön und zu der Zeit hatte ich auch noch, habe ich auch noch an Gott geglaubt. Und das hing, glaube ich, auch mit der Lehrerin zusammen, die das sehr, sehr überzeugt vertreten hat und auf eine kindgerechte Weise das auch sehr nahe gebracht hat und dieses Gefühl vermittelt hat, da ist jemand, der hört dir zu und an den kannst du dich wenden und der hört dich.
Ja, ich glaube, dass Lehrer da auch, ne, also dass das vielleicht sogar unterschätzt wird, was die da für eine Rolle spielen, weil gerade bei so großen Fragen, die ja dann auch Kinder ganz oft ganz lange beschäftigen, irgendwie muss ich auch an mich selber zurückdenken, der da, als ich dann als Kind eben auch auf diese Frage gestoßen bin und so komplett überfordert davon war. Und ich glaube, wäre dann so ein Erwachsener mich herangetreten und hätte gesagt, ja, das gibt's, also es gibt einen Gott, dann hätte ich das wahrscheinlich auch geglaubt. Gerade weil man, also ich als Kind wahrscheinlich auch sehr leicht beeinflussbar war. Gerade diese Sicherheit, mit der das dann gesagt wird, ja, dass das dann mich schnell überzeugt hätte. Ich glaube, da ist ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen gefährlich, gerade wenn man dann sich so beeinflussen lässt.
Also ich würde sagen, hier würden uns auch nochmal eure Meinungen interessieren. Wie sehr hat euch euer Religionsunterricht in der Schule geprägt? Glaubt ihr, das hat euch einen essentiellen Teil eurer Persönlichkeit mitgegeben? Meint ihr, ihr seid beeinflusst worden? Wie hättet ihr es gefunden, so einen religionsübergreifenden Unterricht zu haben? Schreibt uns eine E-Mail. Ich wiederhole die Adresse nochmal. Es ist podcast@bayreuther-dialoge.de.
Genau. Ja, damit kommen wir zum allerletzten Punkt, nämlich bei unserer Recherche oder während wir uns über den Podcast gesprochen haben und so ein bisschen vorbereitet haben, wie wir uns vorstellen, sind wir auf einen Song gestoßen, den wir beide irgendwie ganz interessant fanden und irgendwie auch gedacht haben, vielleicht könnte er ja dazu passen. Der heißt Sokophilie?
Ich dachte Sokosophie.
Ja, Sokosophie, ja.
Sokosophie. wie die Socke und Philosophie zusammen.
Genau. Von Captain Peng. Und der beschäftigt sich auch so mit diesem Thema. Also, es ist ein bisschen weniger Religion und mehr Gott und Frage des Ursprungs. Aber ich würde sagen, auf eine unglaublich witzige und zur selben Zeit aber auch sehr analytische Weise. Und ja. Deswegen kann ich sie nur jedem ans Herz legen. Genau.
Gut, mit herzlichen Grüßen und genau, herzlichen Empfehlungen für die neue Musiksammlung würden wir uns aus dieser Podcast-Folge verabschieden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr diskutiert mit uns über die E-Mail. Und gebt uns fleißig Feedback. Wir sind immer bereit zu lernen, uns zu verbessern. Wenn euch dieses ziellose Hin- und Hergequassel irgendwie nicht so gefällt, wenn ihr sagt, stellt euch mehr Fragen und bleibt bei euren Sachen und wie auch immer, dann sagt uns das auch gerne. Und genau, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.